An diesem Morgen möchte ich Sie grüßen mit einem Wort, welche auf ihn, das ist unseren Herrn, sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Das wünsche ich Ihnen heute. Dass wir diesen Blick haben auf den lebendigen Herrn hin. Wir freuen uns, dass unsere Posaunen heute in diesem Gottesdienst mitwirken und sind dankbar für diesen Dienst. Es werden auch nachher unsere Jungbläser mitwirken an diesem schönen Klang. Wir wollen miteinander ein Loblied singen. Ich habe mich in diesen ersten Frühlingstagen so gefreut, wie jetzt die Sonne durchbricht. Und da wollen wir unserem Herrn danken mit dem Lied, O, dass ich 1000 Zungen hätte, 238. Wir singen die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Du treuer und barmherziger Gott und Herr, wir können das so schlecht, das Danken und das Loben und das Preisen deines Namens. Die Menschen, die um uns leben, die merken so wenig von unserer Dankbarkeit. Und da wollen wir es auch am Anfang unseres Gottesdienstes dir sagen, wie alles deine Güte ist, unsere Lebenskraft, ja auch der Atem, von dem unser Leben kommt, alles, was wir essen und wo wir wohnen. Du hast uns den Frieden bis heute unverdient erhalten, aber du gibst uns das alles, damit Frucht aus unserem Leben herauskommt. Herr, das tut uns so leid, dass wir mehr klagen als danken. Vergib uns. Auch unsere Schuld. Vergib uns, wo wir die kostbare Gabe unseres Lebens nur selbst für uns gebrauchen und nicht zu deiner Ehre leben. Und wir sind so froh, dass wir jetzt bei dir abladen können, mit der Schuld, aber auch mit den Sorgen, die uns drücken und die uns plagen und die wir einfach auf dich wälzen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten.
Danke, Herr, dass du nahe bist denen, die zerbrochenen Herzen sind. Amen.
Wir lesen aus dem zweiten Königbuch, Kapitel 12, von Vers 10 bis zum Vers 16. Eine Geschichte zur Zeit des König Joas. Das hat mich als Buben immer interessiert. Er war 7 Jahre alt, als er König wurde, in einer ganz bewegten Revolutionszeit in Israel. Und da wird eine Geschichte erzählt, die man nicht vergessen kann. Dann nahm der Priester Jojada eine Lade, da haben sie den Tempel renoviert, und da hat er die Lade genommen und bohrte oben ein Loch hinein und stellte sie auf zur rechten Hand neben dem Altar, wo man in das Haus des Herrn geht. Und die Priester, die an der Schwelle wachten, taten alles Geld hinein, das zu dem Haus des Herrn gebracht wurde. Wenn sie dann sahen, dass viel Geld in der Lade war, kam der Schreiber des Königs mit dem Hohepriester herauf und sie zählten das Geld, das sich in dem Haus des Herrn vorfand, und banden es zusammen, und man übergab das Geld abgezählt den Werkmeistern, die bestellt waren für das Haus des Herrn, und sie gaben es aus an die Zimmerleute und Bauleute, die im Haus des Herrn arbeiteten, nämlich an die Maurer und Steinmetzen, und an die, die Holz und gehauene Steine kaufen sollten, dass das Baufällige am Haus des Herrn ausgebessert werde, und für alles, was Not war, um am Hause auszubessern. Doch ließ man nicht machen silberne Schalen, Messer, Becken, Trompeten, auch kein goldenes oder silbernes Gerät im Haus des Herrn von dem Geld, das zu des Herrn Hause gebracht wurde. Sondern man gab's den Arbeitern, dass sie damit das Baufällige am Haus des Herrn ausbesserten. Auch brauchten die Männer nicht Rechnung zu legen, denen man das Geld übergab, dass sie es den Arbeitern geben, sondern sie handelten auf Treu und Glauben. Wir wollen nun miteinander ein Lied singen von Philipp Friedrich Hiller, das von der Tat der Liebe redet. Von unserem täglichen Gutes tun, und da gibt er uns so ein paar biblische Hinweise. Das ist so ein Lied, das uns auch Lehre vermitteln will. 512, wir singen alle 5 Verse. Heute am Sonntag,
Oculi, haben wir nach der Ordnung unserer Kirche den Predigtext aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Markus 12, die Verse 41 bis 44. Schärflein der Witwe überschrieben. Es ist interessant, man hat diese allerkleinsten Münzen jetzt zu Tausenden ausgegraben. Diese Lepta hat man sich genannt. Das waren also Bruchteile von einem roten Pfennig, vom Nickel. Noch das allerkleinste Münzstück. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber, also im Tempel, und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein, und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Das ist richtig übersetzt. Es waren halbe Pfennige oder noch kleinere Bruchteile. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, also nicht, dass sie meinen, dass er Jesus aus Versehen passiert. Das sagt er mit Betonung, macht vornehin das Ausrufezeichen. Das heißt auf Griechisch, Amen vorne, jetzt kommt's. Immer bei den großen Offenbarungsworten. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Unsere jungen Leute sind heute ganz verrückt auf Rekorde. Das kommt davon her, dass jeder ins Guinness-Buch hinein will. Und da kann man ja probieren, was man will. Auch für manche Vereine ein Sport. Wer isst oder frisst mehr Würstchen in einer Stunde? Oder wer kann länger unter der Dusche stehen als 7 Tage und 6 Nächte? Oder wer kann länger auf einem Fuß stehen? Es gibt ja die verrücktesten Rekorde, um die man sich heute streitet. Wer ist der Beste? Wer macht das noch am tollsten? Wer macht sich da einen Namen? Hat uns Jesus diese Frau gegeben und sagt, diese Frau, die hat absoluten Rekord. Dabei ist die Frau gar nicht so splinig verrückt. Und Jesus sagt, keiner kann sie mehr übertrumpfen. Sie steht ganz, ganz, ganz weit oben. Damals haben ja viele in den Gotteskasten eingelegt. Da waren viele Glaubende. Und Jesus sagt, die Frau hat mehr getan. Da waren viele gute Menschen dabei, da waren viele große Gaben dabei. Und Jesus sagt, und die Frau hat mehr getan. Sie hat absoluten Rekord. An ihr müsst ihr euch messen. Das ist richtig verstehen. Um das geht es heute in diesem Gottesdienst. Nun wissen wir nicht einmal, wie diese Frau geheißen hat. Sie hatte einen Namen. Diese Sibylle oder Magdalena oder wie hieß sie denn? Wir wissen es nicht. Eine namenlose Frau ist uns zum Vorbild gegeben. Wir können auch davon ausgehen, dass sie regelmäßig auf Sozialhilfe angewiesen war. Eine Frau, die von der Liebe anderer Menschen abhängig ist. Und trotzdem, sagt das Jesus, sie ist uns gegenüber Rekordhalterin. Vorbild, an ihr müsst ihr euch messen. Und er zeigt uns die Spur zu einem erfüllten Leben. Und was wir über all dem lernen, Gott rechnet anders. Das ist das Thema meiner Predigt. Gott rechnet anders. Anders als wir rechnen mit unseren Rechenmaschinen und Computern. Gott rechnet anders. Mein erster Punkt, wo Jesus den Finger darauf legt. Also, ich stoße mich an der Geschichte immer wieder und das möchte ich Ihnen auch nicht verschweigen. Mir gefällt die ganze Geschichte nicht, wenn man beim Opfergeben zuguckt. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Also
Ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie Opfer geben, guckt gar niemand zu uns, merkt gar niemand, ob Sie was reinlegen oder nicht reinlegen. Ich habe mir zur Regel gemacht, dass es keine offenen Opferbüchsen gibt. Ich glaube, in den letzten 22 Jahren hat es in der Hofer-Gemeinde keinen Opferteller gegeben, weil ich das für geschmacklos und unanständig ansehe. Müssen Sie bloß mal der Erste sein, der zur Türe raus muss und dann steht da einer mit so einem offenen Körbchen da. Da gebe ich grundsätzlich nichts, weil das unanständig ist. Wenn man Menschen nötigt zur Gabe mit weltlichen Mitteln, und ich weiß, dass es manche, die das Opfer kassieren, auf diesen Effekt sogar abzielen. Aber das ist geistlich nicht in Ordnung. Müssen wir auch mal sagen in der Geschichte. Jeder Druck, der mit einer Gabe verbunden ist, ist nicht gut, kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen. Machen Sie sich von Menschengesetzen frei. Sie müssen nie was reinwerfen. Niemand beobachtet sie, uns hat sie niemand zu beobachten. Jesus darf das, weil Jesus uns kennt, weil Jesus uns prüft, weil er uns eh sieht und weiß, was in unserem Herzen ist und er weiß, was wir tun. Und jetzt stelle ich mir das einmal vor, wie das dort oben am Tempel zuging. Da waren ja die kirchlichen Finanzleute, die Oberamtsräte und die Inspektoren, die das also unternahmen, vielleicht noch unterstützt durch irgendwelche Fachleute des Finanzwesens. Und dann haben sie das kassiert und dann lachten sie fröhlich und sagten, jetzt gibt's wieder was, jetzt sind wir wieder besser dran mit unserem Etat. Und am Ende, als sie die Nickelmünzen, so die letzten roten zusammenzählten, da lächelten sie so ein bisschen mitleidig und dachten, das lohnt sich eigentlich nicht zum Verbuchen, die Stellen hinterm Komma. Nehmen Sie das denen übel? Würden Sie es denn anders machen? Wenn Sie eine Verantwortung haben in einem Missionswerk, wenn Sie im Kirchengemeinderat sitzen, müssen Sie doch sagen, auf die Stelle hinterm Komma kommt es nicht an, sondern es macht die große Summe aus. Und genau an der Stelle sagt Jesus, nein, es war umgedreht. Man unterschiebt ja dieser Geschichte oft etwas anderes. Wir lesen so gerne in die Bibel unsere Gedanken hinein. Prüfen Sie sich selbst, lesen Sie dieses Wort für sich noch einmal durch. Da wird ja so oft gemacht, als ob Jesus hier ein Wort gegen die Reichen sagt. In allen Begriffen des Neuen Testaments sind wir alle Reiche, alle. Auch die, die wenig haben, sind alle Reiche. Für die Armut, die Jesus gekannt hat. Und ich finde bei Jesus hier in dieser Geschichte keinen Vorwurf in die Reichen. Da heißt, viele Reiche legten viel ein. Und das ist doch schön. Sondern Jesus hat einen Punkt und auf den legt er den Finger. Diese Witwe hat mehr eingelegt als die anderen. Sagen wir, das stimmt objektiv nicht. Das war genau ein Pfennig. Und ein Pfennig ist nicht so viel wie 1000 Mark. Und Jesus sagt, nein, umgedreht. Ein Pfennig kann mehr sein als 1000 Mark. Und damit stellt er das ganze Rechnungswesen des Reiches Gottes auf den Kopf. Und so steht es tatsächlich hier. Warum kann denn ein Pfennig, wirklich ein Pfennig, mehr sein als 1000 Mark? Das ist unsinnig. Wir können doch rechnen, seitdem Adam Riese uns darin gelehrt hat. Wir wissen doch, wie das geht und wir wissen doch, wie das ist mit Zahlen und was man kaufen kann. Und Jesus sagt, in Dingen des Reiches Gottes kommt es auf die Liebe und auf die Hingabe an. Und diese Frau hat ihre Gabe in einer ganz besonderen Liebe und Zuwendung gegeben. Sie hat sich selbst eingebracht. Sie hat sich ganz dahinter gestellt und solch eine Gabe wird von Gott gesegnet. Und wenn Gott segnet, dann ist das mehr als alles, was Menschen tun. Die Frau hätte sich ja auch verkriechen können. Darf ich mal meine Fantasie ausschweifen lassen? Wie ist es denn sonst bei Witwen? Die sitzen zu Hause und weinen. Die haben Grund dazu. Und dann hätte sie sagen können, ach, ich kann ja nichts tun, ich habe ja nichts. Dann hätte sie gesagt, mein Geldbeutel ist leer, ist nichts mehr drin. Oder wie sagen wir manchmal, oh, wenn ich mal viel Geld hätte, dann würde ich auch viel tun. Sagt sie alles nicht, das sind dumme Sprüche. Oder sie hätte sagen können, wenn ich noch mal jung wäre, wenn ich noch mal 18 wäre, dann würde ich in die Mission gehen. Wissen Sie, wir haben alle so viele Sprüche auf Lager. Sie macht keine Sprüche, sie gibt, sie handelt. Sie liebt. Und was sie hat, verströmt sie in ihrer Liebe. Und das ist mehr objektiv, mehr als alles Große, was hier gerechnet wird und was wir sagen und was wir denken und meinen. Das gibt sie her und gibt das in den Dienst. Und Gott bestätigt das und sagt, davon lebt die Königsherrschaft Gottes in dieser Welt. Von solchen Leuten, die nicht fragen, was ist das, sondern die einfach handeln und die einfach wirken. Das ist ein zweiter Punkt. Wir sehen das Kleine oft nicht richtig. Wir sehen das Kleine oft nicht richtig. Jetzt möchte ich nochmal eine Kritik üben. Ich meine, diese Geschichte ist oft missbraucht worden in den Kirchen. Sie dient normalerweise als Aufruf zum Geben. Und da wird dann gesagt, guck mal, die Frau hat alles, was sie hatte, eingelegt. Also du musst mindestens die Hälfte von deinem Besitz opfern. Aber das alles steht ja auch nicht da. Es gibt im ganzen Evangelium keine Aufforderung, dass man alles, was man hat, Gott geben soll. Es kommt doch einmal beim reichen Jüngling vor, aber da geht es ja genau ums Gleiche. Da hat Jesus einen Punkt genannt, der uns oft zu schaffen macht. Und dann hat er gesagt, wenn du gut sein willst, dann musst du. Es gibt nie eine Aufforderung, wie viel wir geben sollen. Es liegt sicher auf ihrem Leben eine große Segenslinie, wenn sie den Zehnten geben, aber selbst die Aufforderung, den Zehnten zu geben, gibt es als Gesetz im Neuen Testament nicht. Also 10% seines Einkommens, das ist gut so, aber wir sollten jetzt auch gar nicht von den Dingen reden, was opfern wir, sondern wie dienen wir Gott? Es geht gar nicht so ums Geld, das Geld ist ja plötzlich gar nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist, wie diese Frau Gott dient. Sie bringt sich total ein, sie ist total gefordert, sie ist eine radikale Frau, die nicht rechnet, sondern die sich in der Liebe verströmt. Jetzt passen Sie mal auf, zwei Verse weiter, lesen Sie es. Da steht schon im Kapitel 13 die ersten beiden Verse. Nächste schließt direkt an. Die Jünger sagen, Herr Jesus, guck mal den Tempelbau an. Ein tolles Bauwerk. War damals der herodianische Tempel. Und Jesus sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wir können die Welt angucken, wie wir sie wollen. Die Welt mit ihrer Größe und Macht, die Weltreiche. Sowjetunion, Vereinigte Staaten von Amerika. Und da ist er, ach, das vergeht alles. Die Technik, und vergeht alles, sagt Jesus. Und die Kunst, vergeht alles. Wohlstand und Reichtum, vergeht alles. Am Ende bleibt Hunger und teure Zeit. Diese Endzeitrede von Markus 13, die nimmt uns ja alle Illusionen. Wir meinen immer wieder, das, was wir sehen, was uns so wichtig ist, das sei so bedeutsam. Jesus sagt, das, was euch da immer wieder so beschäftigt, das ist gar nicht so bleibend. Das ist auch gar nicht so groß. Groß ist eine Witwe, eine namenlose Frau, die sich für Gott total hingibt. Ich finde das ganz schlimm, dass wir eine Bettelgeschichte für Opfer draus gemacht haben, weil Gott nie um unsere Gaben feilscht. Und es geht nie darum, dass man uns Geld abluchst, für Zwecke des Reiches Gottes. Es geht Gott vielmehr um unsere Hingabe, um unseren Einsatz. Und es geht auch nicht um Geld, sondern um unsere Zeit, um unsere Kraft, um unsere Lebensziele. Wem dienen wir überhaupt? Und nochmal einen kleinen Hinweis, wo steht in die Geschichte? Sie steht vor Markus 13, aber sie steht auch am Anfang der Leidensgeschichte Jesu. Und diese Geschichte vom Schärflein der Witwe hat viel mehr mit dem Kreuzesweg Jesu zu tun. Darum predigen wir jetzt auch in den Fastenwochen darüber. Diese namenlose Witwe, die nicht viel gilt, die nicht viel Einfluss hat, das ist doch diesem Jesus von Nazareth gleich, wo die anderen alle nichts von ihm wissen wollten. Wir haben ihn für nichts geachtet. Und was tut er denn?
Er bringt sein Ich ganz ein und liefert es Gott aus. Und er hat sich dahingegeben bis zum Tod. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben. Lernen wir das, dass bei Gott nicht das Mächtige der Welt zählt, das, was wir sehen, was man anfassen kann, sondern das, was Gott bestätigt, wo Gott seinen Segen drauflegt, was in seinem Namen begonnen ist. Und wenn die Welt drüber spottet und lacht, und wenn die Buchhalter im Tempel noch sagen, ach, das ist doch Wurst, das redet doch niemand mehr davon. Es ist ja interessant, dass auch in der Geschichte des Reiches Gottes die großen Dinge alle still liefen. Die haben die Zeitgenossen oft gar nicht bemerkt. 150 Jahre hat man gemerkt, da ist was Großes passiert. Es war den Augen der Zeit verborgen, weil es in der Spur Jesu getan war. Das Kleine, das Verborgene. Also wir können es oft gar nicht erkennen mit unserem kritisch prüfenden Blick. Und es ist für uns gar nicht erkennbar und gar nicht sichtbar. Mir hat in diesen Tagen einer unserer Jugendmitarbeiter sehr geholfen. Er hat gesagt, bei unseren jungen Leuten ist das eine fixe Idee, die wollen immer genau wissen, wo Gott die Lebensberufung für sie hat. Und da zergrübeln die sich jahrelang den Kopf. Soll ich jetzt in die dritte Welt oder soll ich Computer studieren? Soll ich heiraten oder ehelos bleiben? Das ist doch falsch. Ich kann doch bloß sagen, tu, was dir vor die Hand kommt, prüfe, was liegt dir nahe, und dann tu es ganz. Die Hingabe ist wichtig, wie du es was tust. Verheiratet oder ledig, ein Doktor oder Handwerkerlehre, nach Afrika oder nach Cannstatt. Tu es aber ganz wie die Witwe. Bring dich ganz ein und tu es für Gott. Auch hier jeden Beruf, den du tust, tu es nicht für dich. Denn das hat Jesus immer wieder gesagt, was wir ohne ihn wollten, das zerrinne uns zwischen den Fingern. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Wir meinen wieder, Leben sei das, was wir uns erobern, was wir uns erkämpfen. Wenn ich mal so weit bin und mir Geld zusammengespart habe, wenn ich mir was gebaut habe, wenn ich was errungen habe, wenn ich mich selber verwirklichen kann, sagt Jesus, nein, das ist Leben nicht. Er spricht dem, was wir Leben nennen, den Wert ab. Er sagt, das ist gar nicht, das lohnt nicht. Erst wenn das durch Sterben durchgeht, wenn ich mein Ich, meine Selbstsucht, meine Eigenmächtigkeit, mein Wunschdenken gekreuzigt habe und sage, ich lebe nicht mehr für mich, sondern was ich bin, das lebe ich für ihn, für Christus, das ist Leben. Auf der Todesanzeige von Wilhelm Busch stand das Wort, in Jesus habe ich hier das beste Leben, in Jesus. Sehen Sie, egal, ob Sie nach Afrika gehen oder ob Sie hier bleiben, ob Sie heiraten oder ledig bleiben, zergrübeln Sie sich nicht den Kopf. Und da gibt es so Leute, die kommen nach 20 Jahren und sagen, das war der größte Fehler meines Lebens, dass ich so mich entschieden habe. Dann leben Sie ganz für Gott, damit Gott Sie segnen kann. Wie diese Witwe. Hingeben in Liebe und in einer Freude und sagen, was ich in diesem Leben lebe, das lebe ich nicht für mich, sondern zur Ehre Gottes. Jetzt noch ein Wort, weil unsere Missionsmitarbeiter draußen ja mithören über die Kassetten. Und von denen muss jeder die schmerzliche Erfahrung machen, dass wahrscheinlich jeder, obwohl wir sie alle waren, in seinen Hintergedanken immer so rausgehen nach Afrika als der große Schulmeister oder nach Asien. Denkt, wenn ich komme, dann werden alle Nöte der Welt gelindert. Und sie zerbrechen alle, bis sie merken, die schlichte Hingabe der Witwe wird von Gott gesegnet. Da, wo die Treue im Kleinen erfolgt, da wächst etwas. Und da kommt etwas dabei heraus zur Ehre Gottes. Und so ist es durch die Jahrhunderte hindurch gegangen. Und wie es dann dort heißt, in Jesus habe ich hier das beste Leben. Was gibt es denn noch Besseres als das Beste? Das sagt ja Hiller in dieser Verszeile. In Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Noch ein besseres. Aber es gibt für uns gar keine Alternative mehr als das. Neulich haben wir im Mitarbeiterkreis gefragt, was ist denn eigentlich mit unseren Hugo und Isolde Honegger in Nairobi, die sind ja schon über 70, wann kommen die denn zurück? Dann sagte einer, ach,
Sein Sohn hat neulich gesagt, die kriegen wir gar nicht mehr zurück. Die sagen, ihr Leben sei so weit und groß geworden im Ruhestand, wo man mit angeschlagener Gesundheit dem Herrn dient. Und das ist nicht eine Aufforderung, dass sie nach Afrika gehen sollen, sondern dass sie erleben, dass Gott bei ihnen genauso schenkt. Sie überreich beschenkt, nicht bloß auf dem Geldsektor, in allen Dingen, die sie für ihn tun. Mein letzter Punkt, das schafft jetzt ungeahnte Möglichkeiten. Also sie sind doch alle überarbeitet, oder nicht? Alle am Ende ihrer Kraft, urlaubsreif, sagen wir. Jetzt kann ich nicht mehr. Sehen Sie, deshalb legt ihnen Jesus nicht nochmal eine Last auf. Auch nicht in Fragen ihrer Spenden. Sondern er sagt, wie es dort im Sendschreiben der Offenbarung 3 heißt, du hast eine kleine Kraft. Wir können ja oft gar nicht mehr viel. Aber ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Ist das nicht schön? Eine Witwe wird uns zum Vorbild gegeben. Ich muss gar nicht etwas Großes werden. Wissen Sie, dass das Unglück ist im Reiche Gottes? Dass viele meinen, sie müssen zuerst einen Namen haben, eine Karriere. Ich kenne so viele Leute, die erzählen wir in dicken Büchern, wie man Gemeinde bauen muss, was man alles zuerst tun muss. Gar nicht mehr als Treue im Kleinen, gar nichts anderes. Und Gott dienen. Und glauben Sie mir's, alle großen Bücher, die werden so sein, dass man in ein paar Jahren drüber lacht, weil sie vergangen sind im Laufe der Zeit. Das bleibt. So war es immer wieder. Die Treue und die Hingabe in der Liebe zu unserem Gott. Und wenn Sie wissen wollen, was die Größe einer Gemeinde ausmacht, immer nur der Dienst von so vielen, Sie alle, die sie unter ihren Nachbarn und bei den Kranken ihren Dienst für Gott leben. Das segnet Gott. Ihre Hingabe, ihre Worte. Und da will man sich packen und sagen, ich mache doch gar nicht viel. Wir meinen immer, es käme noch was anderes. Nichts anderes mehr. Gar nichts anderes mehr. Dann stehen wir vor der Woche mit den Evangelisationsvorträgen von Pro Christ. Ich habe gelesen, dass es medienspektakelmäßig das größte Ereignis wäre, nicht gerade seit Kain und Abel, aber seit der Olympiade, dass in so vielen Ländern und in 16 Zeitzonen das übertragen wird. Aber da kriege ich schon eine Gänsehaut, ob da nicht irgendwo ein Techniker am entscheidenden Moment irgend so ein Kondensator oder Perfonsator falsch herumpolt und dann kommt plötzlich nichts aus der Bildröhre oder so. Das ist ja bei der Technik heute mit den Satelliten auch noch drin. Vor diesen Dingen habe ich am meisten Angst. Mich fasziniert nicht die Technik, sondern was mich fasziniert bei Pro Christ, sind viele, viele treue Leute, die beten ohne Unterlass. Und die von Tür zu Tür gegangen sind und eingeladen haben. Und wenn Gott segnet, segnet er um dieser Leute willen. So wie bei der Witwe. Und da, wo sie sagen, jetzt muss meine Tochter mit. Wenn es Frucht gibt, dann nur wegen ihrer Treue, wegen der Hingabe, wegen der Liebe, die man für Gott wagt, das ist nicht das Medienspektakel, verstehen Sie? Nicht das Medienspektakel, dass wir immer wieder richtig den Blick haben, worauf es ankommt. Jetzt kann ich mir doch noch eine Bemerkung auch nicht noch verkneifen, das gehört zu dieser Geschichte. Ich habe ein paar Spitzen drin gehabt, Sie haben sicher gemerkt, zum Opfern, zum Spenden und so weiter. Diese Frau hat für den Tempel in Jerusalem geopfert. Das war mir auch immer ein Ärgernis. Wie kann man für so einen kaputten Laden wie im Tempel Jerusalem ein Opfer geben? Wir müssen doch zugeben. Jesus hat ja selber später eine Räuberhöhle genannt. Das war ja wenige Wochen später. Für eine Räuberhöhle würde ich nichts opfern. Manche haben gesagt, das ist gar nicht wichtig. Hauptsache, man gibt Geld. Also ich möchte meine fünf Sinne, oder wir haben sieben, na, fünf Sinne hat der Mensch, glaube ich, benutzen und überlegen, wo ich meine Gaben hingebe. Deshalb hat mir Gott einen Verstand gegeben und prüfen Sie bitte, wo Sie Ihr Geld hingeben. Also nicht, dass Sie sich darauf berufen. Denn in der Tat waren auch die Hohepriester damals zwielichtige Gestalten, denen man Kaiphas und Hannas schlecht vertrauen konnte. Ich glaube, da wäre wirklich die Geschichte wieder missdeutet, wenn wir sowas rauslesen sollten. Sie tun wohl daran, Ihre Spendenaufrufe zu lesen, sagen, wem vertraue ich das hier an? Wo investiere ich meine Gaben? Wo will ich helfen? Und trotzdem bleibt das, dass Jesus eine Frau preist, die in einem wirklich kaputten Betrieb, der kurz vor dem Untergang und dem Gericht Gottes stand, ihre Gaben einbringt und trotzdem sagt, das ist nicht umsonst. Ist das nicht wunderbar? Dass das Verheißung hat und von Gott Bestätigung hat, das hat mir Mut gemacht. Unheimlich viel Mut. Nicht, weil wir mit Werken uns den Himmel verdienen könnten, sondern weil die Gnade Jesu, die er für uns erworben hat, wir fehlsamen, sündigen Menschen, die so unbedeutend und namenlos sind wie die Witwe, seinen Segen bekommen und unter seiner Gnade stehen. Darum hat es einen Wert, wenn eine Mutter sagt, und ich erziehe meine Kinder. Und der andere sagt in meinem aussichtslosen Beruf, ich mache weiter. Und der nächste sagt, ich fange morgen wieder an und lade meinen Jugendkreis ein. Und die Frau guckt zu ihrem Mann rüber und sagt, einen Hauskreis geben wir nicht auf. Und der andere sagt, und ich mache Kinderstunden ab morgen, weil ich weiß, es liegt ein Segen drauf. Auch wenn ich nichts sehe. Es ist nicht umsonst. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Amen. Nun singen wir noch In dir ist Freude, 288, die Verse 1 und 2. Du barmherziger Herr und Heiland, du hast diese Witwe gesehen, auch mit ihrem Schmerz, in ihrer Einsamkeit, mit ihrem Leid, das sie bewegt hat, und hast ihre Liebe erkannt und ihre Hingabe. Und da genieren wir uns, wenn wir uns damit vergleichen. Aber du bist so barmherzig und voller Gnade und Güte, auch wenn wir zu dir treten. Und da wollen wir dich bitten, dass du doch auch all das segnest, was wir für dich und in deinem Namen tun. Und nicht nur die unmittelbaren Dienste für dich, sondern unser ganzes Leben, über dem doch stehen soll in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das wollen wir. Dass unsere Familien, unsere Geldgeschäfte, unsere Planungen, unsere Wünsche, unsere Freizeit und unsere Arbeit von dir beherrscht werde. Und wollen dich jetzt auch bitten, dass durch unser Einladen Menschen bewegt werden, doch in den kommenden Tagen zu kommen. Wir können nichts tun, wenn du nicht ziehst und wenn dein Geist nicht Menschen vorbereitet. Du kannst auch durch Billy Graham auch trotz seiner Krankheit wirken und ihm neue Kraft geben. Und Vollmacht, dass Entscheidungen geschehen, dass Menschen sich in deinem Lichte sehen. Und wir erbitten für uns alle einen Segen, dass wir alle ganz neu und unverhindert dir dienen. Wir wollen dich auch bitten, für all die Orte, wohin diese Evangelisation übertragen wird, dass doch überall Aufbrüche geschehen, nicht Schaumschlägerei, sondern Aufbrüche, wo du an Menschen Neues wirkst, wenn es auch dem Auge verborgen ist, so dass es doch für deine Ewigkeit bedeutsam ist. Und wir wollen auch an diesem Tag dich bitten für die leidende Welt, auch für alle, die wir von hier ausgesandt haben, dass du ihnen draußen neuen Mut und neue Kraft gibst, dass sie auch in ihrer Schwachheit, auch in ihrem Versagen, auch in allen Fehlern auf dich blicken und neuen Mut und neue Hoffnung gewinnen. Wir bitten dich auch für alle Kranken, aber auch für alle Trauernden, auch in unserer Mitte. Du gibst uns Trost und Hoffnung, auch da, wo der Tod so viel zerstören kann. Dir sei Dank, dass du Worte ewigen Lebens redest. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch bekannt geben, und zwar auf Ihren Plätzen liegt das Programm der Bibelwoche auf. Das habe ich jetzt Ihnen hingelegt, damit das über die Evangelisation nicht verloren geht. Wir haben die Zeiten so gewählt, dass Sie, wenn Sie ein bisschen umdisponieren bei Ihren Berufsverpflichtungen, oft geht das ja, dass man verständnisvolle Chefs hat und so, in der Passionswoche sich diese Zeit freihalten können. Wir halten das für so wichtig, sich einmal zu schulen und zuzurüsten. Das liegt dort. Aber jetzt sind unsere Gedanken auf diese Evangelisation gerichtet, die am Mittwoch beginnt, 19.30 Uhr, möchte Sie bitten, dass Sie sich überlegen, wen Sie jetzt noch einladen können. Es wird der letzte öffentliche Dienst von Billy Graham sein. Er ist doch sehr von der Krankheit gezeichnet, die Parkinsonsche Krankheit. Nehmen Sie die Blätter mit, es hat noch genügend, diese Zeitungen, dass Sie die einfach noch konkret zu Menschen bringen und beten Sie dann einfach mit an diesem Tag, an diesen Tagen, dass Frucht geschieht. Das Bibeltraining am Dienstag fällt deshalb aus, weil wir ja von Mittwoch bis Sonntag dann diese Abende haben. Dann liegen jetzt die Freizeitprospekte aus, und zwar die Freizeitprospekte für die Mädchen und für das Sommerlager der Jungen. Damit es kein Durcheinander gibt, haben wir die Freizeitprospekte hier hinten auf dem Simsen liegen. Geht Ihre Kapazität noch oder müssen Sie jetzt schon die ganze Predigt vergessen, dass man alles noch behalten? Geht noch weiter. Die Anmeldungen zum Ferienwaldheim im Sommer liegen auch dort hinten auf diesem Simsen. Auch dort hinten. Und noch der Rundbrief der Familie Dr. Schaak aus Kenia. Wir haben das dort hinten hingelegt, weil dort vorne dann die anderen Sachen liegen auf der Ablage, wo man dann mitnehmen kann. Der Rundbrief von Dr. Schaak ist blau, das Jungscharlager ist, die Sommerfreizeitmädchen gelb und Jungen sind auch blau. Aha, gut. Das Waldheim ist orange, aber ich bin farbenblind, deshalb kann es nochmal anders sein. So. Jetzt. Da ist noch die Einladung zu den Straßeneinsätzen, 16. bis 21. März, 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Aber wo die sind, weiß ich jetzt wieder nicht. Da bin da noch einen Zettel hingelegt. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Studienhilfe bestimmt. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Dr. Hans Pfeiffer, 92 Jahre, in der Bobserwaldstraße 28. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Mit uns geht der segnende Herr, der aus einem kleinen Schärflein mehr machen kann als alles, was die Welt aufbietet. Der will ihr Leben genauso reich segnen und bewerten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.